Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir werden stille zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die offene Tür zum Himmelreich bist. Wir danken dir, dass du uns mit dem Vater im Himmel versöhnt hast. Und wir bitten dich, sei du jetzt selber gegenwärtig und begegne du uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Christus, der Herr über unser Leben. Dazu ein Gotteswort aus Markus 1, Vers 15. Dort sagte Herr Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es liegt ein paar Jahre zurück. Da hatte ich eine Evangelisation in Bülach bei Zürich. Im Verlauf der Woche rief mich das Krankenhaus an, und zwar die Schwester, die die Männerstation betreute. Sie sagte, Herr Pfarrer, die Männer diskutieren über das Problem des Spiritismus und der Magie, und Sie sind ja gerade da, kommen Sie bitte ins Krankenhaus und stehen Sie Rede und Antwort. Ich sagte, gut, ich komme. Eines Mittags machte ich mich auf den Weg ins Krankenhaus. Ich betrete den Männersaal, wo die meisten Betten standen. Und da empfängt mich der erste junge Mann, der an der Türe lag, mit den Worten, Herr Pfarrer, wie komme ich zu Jesus? Ich habe gedacht, nanu, die Schwester hat mich doch gerufen, ich soll Rede und Antwort stehen über Spiritismus und Magie. Nun fragt dieser Mann sofort, wie komme ich zu Jesus? Und ehe ich mich versah, ehe ich ihn hindern konnte, fing er an zu beichten in Gegenwart der anderen Männer und sagte, Herr Pfarrer, ich bin ein Ehebrecher, ich habe meine Frau betrogen mit weiß wie vielen anderen. Ich habe ihnen sofort ins Wort gefallen und sagt, Mann, sind Sie still. Sie beichten doch nicht hier, wenn so viele Männer zuhören. Das machen wir unter vier Augen ab. Dann sagt er, aber ich liege doch im Krankenhaus. Nun, er erklärte mir, am Samstag darf ich raus, sind Sie noch da? Ja. Darf ich kommen? Ja. Ich bringe aber meine Frau auch mit, die hat's auch nötig. Und dann rückten sie am Samstagmittag an. Beide haben getrennt voneinander ihre Vergangenheit ausgeräumt und beide haben den Herrn Jesus angenommen. Nun muss ich aber noch einmal zurück ins Krankenhaus. Kaum hatte der Erste gesagt, Herr Pfarrer, wie komme ich zu Jesus? Als ich mit ihm fertig war, sagte der andere junge Mann neben ihm, bei mir geht es ums gleiche Problem. Wie finde ich das Heil? Wie kriege ich den Anschluss ans Leben? Auch ihm stand ich Rede und Antwort. Und dann fragte ich aber erstaunt, ja, ihr Männer, wie kommt denn ihr zu diesen Fragen? Ich bin gerufen worden, um euch über Spiritismus, Magie und Astrologie etwas zu erzählen. Und nun kommt ihr sofort mit den zentralen Fragen, wie komme ich zu Jesus? Wie finde ich ihn? Was hat euch denn veranlasst, eine solche Frage zu stellen? Dann sagten die Männer, ja, Herr Pfarrer, wir hören doch alle Ihre Vorträge abends mit. Ich machte ein dummes Gesicht. Ja, wieso denn? Sie liegen doch hier im Krankenhaus, ich spreche doch in der Kirche. Ja, wissen Sie denn nicht, dass wir eine Sprechleitung haben? Das ganze Krankenhaus hört Ihre Vorträge. Da ging mir ein Licht auf. Ich predige in der Kirche und im Krankenhaus bekehrten sich die Männer. Das ist eine gute Idee. Wenn ihr in Metzingen ein Krankenhaus habt, ich weiß es nicht, macht eine Sprechleitung, dass im Krankenhaus die Leute sich bekehren. Denn in der Kirche ist es doch sehr selten.
Ja.
Was will ich denn mit dieser kurzen Einleitung sagen? Wenn über die Menschen das große Erschrecken kommt, wenn der Geist Gottes einen Menschen in die Enge treibt, dann verlieren alle anderen Lebensprobleme ihre Bedeutung. Und dann steht diese Frage im Vordergrund. Wie komme ich zu Jesus? Wie bekomme ich Kontakt mit ihm, dem Sohn Gottes? Das ist die Frage Nummer eins in unserem Leben. Wie bekomme ich diese Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Ich bin im November letzten Jahres mit einem australischen Evangelisten gereist. Tony Davison. Ich habe ihn kennengelernt in Australien. Ein Mann, der eine ganz ungewöhnliche Lebensgeschichte hat. Er besaß früher einen Nachtclub, erst in Sydney in Australien und dann in London. Das ist der Mann, der mir diese hübsche Geschichte erzählt hat von dem Bischof mit dem roten Teppich. Das habe ich ja gestern Abend erzählt. Mit dem bin ich 4 Wochen gereist. Und da war ich in einer Gemeinde und der australische Evangelist forderte am Schluss seines Vortrags die Zuhörer auf, wer von ihnen bereit ist, heute Abend den Herrn Jesus anzunehmen, den lade ich ein zu einer kleinen Nachversammlung. Dann blieben verschiedene Leute zurück. Wir haben dann ganz kurz den Heilsweg erklärt. Und als die Nachversammlung vorbei war und alle die Kirche geräumt hatten, da kam ein junger Mann. Wir kannten ihn nicht. Und er erzählte uns seine Geschichte. Er sagt, ich gelte hier in der Gemeinde als aktiver Mitarbeiter. Ich bin Helfer im Kindergottesdienst. Auch sonst in den Jugendgruppen arbeite ich mit. Aber mir fehlt Jesus. Das hat er ganz klar herausgesagt. Ich mache alles mit. Ich gehe zur Kirche, ich gehe zum Abendmahl. Ich helfe im Kindergottesdienst. Ich habe einen Jugendkreis. Und mir fehlt Jesus. Das ist die zentrale Frage. Es geht ja gar nicht darum, ob wir irgendein Amt haben, sei es in der Kirche, sei es in der Gemeinschaft, sei es in der Freikirche, sei es in irgendeinem sozialen oder karitativen Werk. Darum geht's ja gar nicht. Es steht in der Bergpredigt ein Wort, das mir manchmal Schrecken einjagt. Das steht in Matthäus 7, 22. Dort sagt der Herr, es werden an jenem Tage, also am Gerichtstag, Menschen zu mir kommen und werden sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt, Teufel ausgetrieben, große Taten getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Da sind also Menschen aufmarschiert, die hatten etwas vorzuweisen. Sie haben in der Wortverkündigung gestanden, sie haben Kranke besucht, sie haben im Namen Jesu gearbeitet, ja, sie haben sogar sich das Recht herausgenommen, Teufel und Dämonen auszutreiben im Namen Jesu. Und der Herr sagt, aber ich kenne euch nicht. Damit haben sie den Bischofswitz wieder von einer anderen Seite. Menschen, die alles getan haben, und es fehlt ihnen das Wichtigste, Jesus selbst. Darum geht's heute Abend. Es geht also nicht um das Problem, wie werde ich aktiver in meiner Kirche? Wie erreiche ich, dass der oder jener mehr zum Gottesdienst kommt? Wie kann ich meinen Gemeindepfarrer unterstützen und ihm einen Teil der Arbeit abnehmen? Das sind alles Fragen, die wohl ihre Bedeutung haben und die ich bejahe. Aber die dringlichste Frage ist, wie komme ich zu Jesus? Diese Frage kann ich Ihnen nicht ins Herz hineinsenken. Das muss der Heilige Geist selber tun. Nur er hat den Schlüssel zu unserem Gewissen, er hat den Schlüssel zum letzten, geheimsten Zentrum unserer Existenz. Und wenn dieses Fragen über uns gekommen ist, dann wollen wir uns die Antwort sagen lassen von dem, der von sich bezeugen konnte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus. Und er gibt uns klare Wegweisung in diesem kurzen Wort, tut Buße und glaubt an das Evangelium. In diesem kurzen Markus-Wort haben wir ein dreifaches Programm. Buße, Glaube, Evangelium. Wir denken jetzt einmal über diese drei Begriffe nach und merken dann, wie wir eigentlich zu Jesus kommen. Was heißt Buße tun? Ich möchte diesen Bußbegriff einmal klären nach der katholischen Dogmatik. Vielleicht ist das für Sie etwas Ausgefallenes, wenn man in einer evangelischen Kirche von einem katholischen Bußbegriff spricht. Ich habe mir einmal aus Interesse es geleistet und habe ein Semester lang in Tübingen auch katholische Dogmatik gehört. Aus persönlichem Interesse und auch aus der Frage heraus, weil mein Großonkel katholischer Priester war. Der würde wahrscheinlich heute noch unruhig werden in der Ewigkeit, wenn er hört oder erfährt, dass sein Großneffe evangelischer Pfarrer und Evangelist ist. Aber ich kann es ihm nicht ersparen. Hoffentlich treffe ich ihn einmal in der Ewigkeit. Und dann werden wir uns bestimmt auch vertragen. Also ich habe katholische Dogmatik gehört. Beim katholischen Bußbegriff unterscheidet man Attritio, Contritio, Confessio, Satisfactio, Operis. Das ist der vierfache Bußbegriff der katholischen Kirche. Und dieser Bußbegriff lässt sich auch evangelisch auslegen. Und das will ich tun. Was ist die Attritio? Das ist die oberflächliche Reue des Menschen, zu der der natürliche Mensch fähig ist. Wenn man Menschen direkt auf den Kopf zufragt, bist du ein Sünder? Dann erlebt man die merkwürdigsten Reaktionen. Bist du ein Sünder? Was bekam ich schon zur Antwort? Nun ja, wir sind allzumal Sünder. Das kann ein frommes Sprüchlein sein. Ein Wort des Paulus. Oder man sagt, nun, wir haben alle unsere Fehler. Jeder hat so seine Schwächen. Jeder hat seine Eigenheiten. Man muss sich halt Mühe geben. Vielleicht kommt dann noch so ein faules Sprüchlein. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Oder edel sei der Mensch hilfreich und gut. Der Mensch hat ja immer irgendetwas parat, dass er sich dem Zugriff Gottes entziehen kann. Zur Attritio, zu dieser oberflächlichen Sündenerkenntnis sind wir alle fähig. Jeder von uns, der heute Abend hier in der Kirche sitzt, weiß, dass er kein Engel ist. Das wissen wir doch alle. Jeder von uns weiß, dass wir nicht fehlerlos sind. Das geben wir zu. Aber mit dieser allgemeinen Sündenerkenntnis kommen wir nicht ins Reich Gottes. Es gibt eine zweite Form der Buße. Das ist die Contritio. Eine Buße, die vom Geist Gottes gewirkt ist. Diese Buße ist ein Geschenk des Himmels. Eine Frucht der Gnade Gottes. Eine Wirkung des Wortes Gottes in unserem Gewissen. Keiner von uns ist von sich aus zu dieser Buße fähig. Diese echte Buße, die kann uns nur der Geist Gottes schenken. Und das wäre mein Anliegen, dass Gott uns heute Abend diese echte Buße schenkt. Viele Männer der Bibel haben es erlebt und auch Männer der Kirchengeschichte. So hat zum Beispiel Martin Luther im Kloster ausgerufen, mea culpa, mea maxima culpa. Meine Schuld, meine sehr große Schuld. Luther hat im Kloster diese echte Buße erlebt und er wurde Tag und Nacht nicht mit seiner Sünde fertig. Er geriet in Verzweiflung über die eigene Schuld, bis ihn dann sein väterlicher Seelsorger Johann von Staupitz sagte, du musst an die Gnade Gottes glauben. Du musst die Vergebung annehmen im Glauben. Das ist die echte Buße vom Geist Gottes gewirkt. Zu dieser echten Buße gehört auch die Confessio, Beichte, Bekenntnis. Wir in der evangelischen Kirche haben keinen Beichtzwang. Die katholische Kirche hat die Ohrenbeichte und der katholische Christ begeht eine Sünde, wenn er nicht mindestens einmal im Jahr zur Beichte und Kommunion geht. Wir haben in der evangelischen Kirche Freiheit. Denn geistliche Dinge lassen sich nicht erzwingen. Luther kannte zwei Formen der Beichte. Die Beichte unter vier Augen, das persönliche Beichtgespräch oder auch die Beichte vor der Feier des Heiligen Mahls. Luther hat zu diesen beiden Formen der Beichte gesagt, wenn der Glaube eines Menschen groß genug ist, dass er mit der allgemeinen Beichte durchkommt, so fahre er zu. Er selber aber, der Reformator, er braucht seinen Beichtvater. Das war die Stellung Luthers zur Beichte. Meine Stellung ist das auch. Wenn jemand von Ihnen mit dieser allgemeinen Beichte vor der Feier des Heiligen Mahls durchkommt, und dadurch Frieden erlangt, Vergebung bekommt. Gut, das ist in Ordnung. Ich sage ja dazu. Wer aber damit nicht zu Streich kommt, nicht den Frieden findet, dem rate ich, sprich dich einmal unter vier Augen aus. Das kann ein Pfarrer sein, das kann ein Bruder der Gemeinschaft sein, das kann irgendein klarstehender Christ sein. Es war wiederum Luther, der vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen sprach, jeder Christ sollte des anderen Seelsorger und Beichtiger sein. Das war die Stellung Luthers. Jeder von uns sollte in der Lage sein, dem Nächsten, seinem Bruder, den Weg zu Christus zu zeigen und ihm die Beichte abzunehmen. In einer geistlich lebendigen Gemeinde gibt es solche Beziehungen. Das gehört zur echten Buße dazu, dass gewisse Dinge in unserem Leben bereinigt und geordnet werden. Zur Confessio gehört dann auch die Satisfactio Operis, das sogenannte Wiedergutmachen. Für evangelische Ohren ist das ein gräulicher Begriff. Wiedergutmachen können wir nicht. Wiedergutmachen, was wir uns im Leben geleistet haben, das kann nur einer. Jesus Christus. Und er hat's getan am Kreuz auf Golgatha. Der Hebräerbrief sagt, er hat mit einem Opfer in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Das sogenannte Wiedergutmachen, ein katholischer Begriff, war also für unsere Reformatoren ein rotes Tuch. Und das ist auch berechtigt. Paulus schreibt in Epheser 2,8, aus Gnade seid ihr selig geworden, nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme. Wenn wir uns also distanziert haben von der katholischen Werkgerechtigkeit, die es aber in unserer evangelischen Kirche auch gibt, es gibt auch eine evangelische Werkgerechtigkeit. Wenn wir das begriffen haben, und ich glaube, wir haben das verstanden, Denn in diesem Stück denkt die evangelische Kirche wirklich biblisch. Das ist einer der wenigen Punkte, der sich von der Reformationszeit bis heute rein und lauter erhalten hat. Wir haben das begriffen. Nun lassen Sie mich aber etwas hinzufügen. Wenn einer sich entschließt, Jesus nachzufolgen, und es gibt gewisse Dinge in seinem Leben, die zu ordnen sind, dann ist das einfach eine selbstverständliche Pflicht, dass wir das bereinigen. Einmal kam im Elsass eine Frau und sagte, Herr Pfarrer, ich habe Silberbesteck geklaut und jetzt möchte ich Christus nachfolgen. Was soll ich denn machen mit dem Silberbesteck? Was hätten Sie der Frau gesagt? Gib's zurück! Da braucht man doch nicht Theologie studiert zu haben, um da das Rechte zu wissen. Ich kann doch nicht Christus nachfolgen wollen und hab daheim geklaute Silberbesteck. Das ist unmöglich. Damit wir aber ja nicht aufs Glatteis geraten, bekommt diese Frau dadurch Vergebung, dass sie gestohlenes Silberbesteck zurückgibt? Nein. Vergebung bekommen wir nicht durch das, was wir tun, sondern durch das, was Christus getan hat am Kreuz. Sein Opfer gilt. Sein Werk ist Ersatz und nicht unser Werk. Aber es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man gewisse Dinge ins Reine bringt. Einmal habe ich etwas Humorvolles erlebt. Ich habe 1950 in einem reichen Bauerndorf evangelisiert, wo sehr viele Tabakbauern großartige Bauernhöfe gebaut haben. Und da war allerhand fällig bei dieser Evangelisation. Ich habe am Anfang dieser Evangelisation gesagt, wenn alles ruhig bleibt, dann ist das ein böses Zeichen. Und in Metzingen ist alles ruhig geblieben. Ist also keine meiner besten Evangelisationen in Metzingen. Es ist alles ruhig geblieben. Bei guten Evangelisationen, da gibt's Rumor. Und dort in dem reichen Bauerndorf, da hat's Rumor gegeben. 10 Jahre später wurde ich wieder eingeladen vom Pfarramt, aber inzwischen hatten die Pfarrer gewechselt. Und als der Pfarrer bekannt gab und die Kirchenältesten es der Gemeinde gesagt haben, Pfarrer Koch kommt zur Evangelisation, dann haben ein paar reiche Bauern das Pfarrhaus gestürmt. Herr Pfarrer, Sie werden uns doch das nicht antun. Und den Mann noch einmal ins Dorf reinlassen? Ja, was ist denn los? Was hat er euch denn getan? Da sagten die Bauern, ach, der hat vor 10 Jahren das ganze Dorf verrückt gemacht. Erzählt der Pfarrer, ja, los, schießt mal los, erzählt mal. Da sagten die Bauern, ach, wie ist da zugegangen? Zu Müller vom Dorf, ist ein ganz reicher Kauz, der hat eine Mühle, ein Sägewerk und einen Gutshof, ist der reichste Mann im Dorf. Aber in Kirch geht er nicht. Hat er nicht nötig, denn er hat ja alles. Zu dem Müller kam eine Nachbarsfrau. Die Nachbarsfrau brachte einen Huhn und sagt dem reichen Nachbarn, ich bringe Ihnen da einen Huhn zurück. Vor ein paar Jahren ist eines Ihrer Hühner in meinen Garten. Die Hühner haben mir immer die Beete verkratzt und ich habe das Viech gepackt, ihm den Kopf gedreht und wir haben es gegessen. Und nun möchte ich Ihnen Ersatz dafür bringen. Der Müller machte große Augen und sagt, erstens mal habe ich es nicht gemerkt. Da hinten draußen laufen ja 200 Hühner rum von mir. Aber sag mir bloß eines. Wie kommst du denn jetzt dazu, dass du nach Jahren mir das Huhn zurückgibst? Und dann sagt sie, ja, ich bin in die Vorträge gegangen, die zur Zeit in der Kirche sind. Und ich habe gedacht, ich müsste das wieder erledigen. Dann sagt der Müller, wenn das so ist, dass man da seine gestohlenen Hühner wieder kriegt, dann muss ich mir den Mann auch mal anhören. Und da war das gestohlene Huhn der Anlass, dass der einmal in die Kirche kam, bloß aus Neugierde. Zu einem anderen Bauer kam ein Nachbar, der sagte, Johann, ich habe dir vor ein paar Jahren 150 Tabakpflanzen geklaut. Ich möchte sie jetzt ersetzen. Ich will sie zahlen. Was willst du haben? Dann fängt er an zu lachen und sagt, Kerl, du bist wohl verrückt geworden. Ich habe viel mehr als 150 Tabakpflanzen geklaut. Mach, dass du fortkommst. So ging das im Dorf hin und her. Bei der ersten Evangelisation. Und als jetzt dann der Pfarrer mich einlud, dann kamen die Bauern. Herr Pfarrer, das kommt nicht in Frage. Der kommt uns nicht mehr ins Dorf. Und dann fing der Pfarrer an zu lachen und sagt, wenn das so ist, dann muss er ja erst recht ins Dorf. Und ich habe doch tatsächlich ein zweites Mal in dem Dorf evangelisieren dürfen. Ob ich ein zweites Mal nach Metzingen kommen darf, weiß ich nicht. Denn bei euch, ihr seid zu brav. Bei euch ging alles so ruhig zu. Ja, das habe ich Ihnen jetzt erzählt, damit Sie das kapieren, was Satisfactio operis ist. Es gibt gewisse Dinge, die man bereinigen muss, wenn man Jesus nachfolgen will. Man kann nicht Jesus nachfolgen und man nimmt sich in der Fabrik Werkzeuge mit heim. Man kann nicht Jesus nachfolgen und klaut in den Geschäften, denen man angestellt ist, allerlei Dinge. Wie manches Mal sagten mir Verkäuferinnen, sie haben so Schokolade und Pralinen mit heimgenommen, ohne dass die Besitzerin es wusste. Wie viele Arbeiter schleifen Nägel und Schrauben und Werkstoffe und Ersatzteile und Werkzeuge mit nach Haus. Als ich vor Jahren noch Jugendpfarrer war in Mannheim, da sagte mir einmal der Personalchef, wir haben 400 Lehrlinge in einem großen Betrieb. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Er sagt, wir wären froh, wenn wir einen Lehrling hätten, der ehrlich ist. 400 Lehrlinge. Wir wären froh, einer wäre ehrlich. Er sagte, die klauen alle miteinander, was die uns alles hinausschleifen. Dann sagte ich zu ihm, dann ist gerade Zeit, dass wir mit der Lehrlingsarbeit beginnen. Und wir machten vom Jugendwerk aus viele Lehrlingsfreizeiten. Als ich nach 6 Jahren wegging und mich vom Personalchef dieses Werkes verabschiedete, sagte er, der Geist unserer Lehrwerkstatt hat sich völlig geändert. Es kommen kaum noch Diebstähle vor. Das kommt nicht auf mein Konto. Wer bin ich, dass ich menschliches Verhalten ändern könnte? Das kommt auf das Konto des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ändert die Menschen. Das Wort Gottes ändert die Verhältnisse. Also ich denke, wir haben mit den wenigen Beispielen das begriffen. Auf einem Gebiet soll man nicht versuchen, alte Schuld zu erledigen, und zwar auf dem Gebiet des Ehebruchs. Manche von Ihnen werden das nicht begreifen. Ich warne immer davor, wenn Ehegatten sich gegenseitig ihre Ehebrüche beichten. Man beichtet vor Gott, man beichtet vielleicht vor einem Seelsorger, aber nicht vor dem Ehepartner. Viele Ehen sind darüber in die Brüche gegangen. Das ist das eine Gebiet, wo man zurückhaltend sein muss. Ich kann Ihnen ein schwäbisches Beispiel erzählen, aber ich will es ohne Namen tun. Denn das Dorf, in dem es passiert ist, ist nur 30 Kilometer von hier. Da war eine Evangelisation von einem jungen Laienevangelisten, der keine große Vorbildung hatte. Eine Frau kam zu ihm in die Seelsorge. Die Frau beichtete ihm ihre Ehebrüche. Und der junge Laienevangelist sagte der Frau, sie müssen das ihrem Mann beichten, damit ihre Ehe wieder ins Reine kommt. Das war ein furchtbarer Rat. Warum? Die Frau hat's getan, denn sie wollte um jeden Preis Friede mit Gott haben. Und der Mann hat das nicht verstanden. Er hat die Frau zunächst einmal furchtbar verprügelt und hat sie ausgeschimpft. Du Luder, du Dirne, du Hure, du Saumensch. Den ganzen Tag die fürchterlichsten Ausdrücke gebraucht. Die Frau wurde ganz verstört und kopflos, lief abends zum Haus hinaus, ging übers Feld, legt sich auf die Schienen, am anderen Morgen ist sie verstümmelt aufgefunden worden. War das der Wille Gottes? Finde den Weg zu Christus, bekommt von dem jungen Laienbruder gesagt, sie muss das ihrem Mann beichten, und der hat sie so traktiert, dass die Frau sich unter den Zug legte. Das ist nicht der Wille Gottes, dass über einer Bekehrung das Leben zerbricht. Ich könnte Ihnen viele solcher Beispiele bringen. In Flawil in der Schweiz kam ein Mann zu mir und sagt, ich habe den Weg zu Jesus gefunden. Ich war der Meinung, ich müsste auch meiner Frau beichten, hat der Frau gebeichtet. Die Frau schrieb's auf, ging zum Scheidungsrichter, 4 Wochen später war die Ehe geschieden. War das der Wille Gottes, dass über der Bekehrung des Mannes sofort die Ehe in die Brüche geht? In Freiburg kommt eine Frau zu mir und sagt, ein Laienbruder sagte mir, ich muss meinen Mann beichten. Und die Frau sagt, mein Leben ist mir zur Hölle geworden. Der Mann hält ihr täglich die Schuld vor, täglich. Die Frau sagt, lange halte ich das nicht mehr aus. Wenn es so weitergeht, hänge ich mich auf. Meinen Sie, das ist der Wille Gottes? Erfahrene Seelsorger üben in diesem Punkt Zurückhaltung. Ich sage fast allen Ehepartnern, bitte, Sie haben vor Gott gebeichtet, Sie haben es jetzt seelsorgerlich gebeichtet, bitte muten Sie das dem Ehepartner nicht zu, denn es kann sein, dass Ihre Ehe darüber zerbricht. Sie sind helle genug, dass Sie mich verstanden haben. Es ist selbstverständlich, dass man gestohlene Dinge zurückgibt, wenn man Jesus nachfolgen will. Es ist selbstverständlich, dass man sich mit seinen Feinden aussöhnt. Auf dem Gebiet des Ehelebens Zurückhaltung. Beichten Sie die Schuld vor Gott. Wenn Sie nicht zur Ruhe kommen, beichten Sie die Schuld vor einem Seelsorger. Es muss aber jemand sein, der schweigen kann. Denn manches Mal ist das Beichtgeheimnis heute gefährdet. Es ist gerade in den letzten Wochen mir ein furchtbares Beispiel zu Ohren gekommen. Ein Pfarrer hat sich einen Laienbruder als Seelsorger genommen. Ich kenne beide. Ich bin mit beiden per Du. Der Pfarrer suchte sich einen Laienbruder, hat dem Verfehlungen gebeichtet und der Laienbruder hat nicht geschwiegen und diese Beichte ist heute in ganz Deutschland verbreitet. Es kann nicht jeder Seelsorger sein, weil nicht jeder schweigen kann. Manche sagen das ihrer Frau und die Frau erzählt es ihrer besten Freundin. Die beste Freundin hat wieder eine beste Freundin und dann geht die Sache rund. Seelsorger müssen das, was man ihnen beichtet, mit ins Grab nehmen können. Man kann sich keinen Schwarzliesen und keinen Schwarzmännern anvertrauen. Nun schließen wir aber dieses Thema ab. Das zweite Problem, um das es in unserem Text geht, ist der Glaube. Buße und Glaube. Lassen Sie mich diese beiden Begriffe durch ein schlichtes Gleichnis verbinden. Wenn Sie auf einem See in einem Ruderboot sitzen und Sie betätigen das eine Ruder, welche Bewegung macht dann das Boot? Das Boot dreht sich im Kreis nach rechts. Und dann betätigen Sie das rechte Ruder. Das Boot dreht sich im Kreis nach links. Wenn man nur einseitig rudert, dreht sich das Boot immer im Kreis. Nur wenn man beide Ruder betätigt, gewinnt das Boot eine flotte Fahrt vorwärts. So ist es mit Buße und Glaube. Wer nur in der Buße steht, gerät in die Verzweiflung, kommt nie zum Frieden, kommt nie zur Vergebungsgewissheit. Und wer meint, glauben zu können, ohne Buße zu tun, dessen Glaube fehlt das Fundament, der ist oberflächlich, der betrügt sich selbst. Buße und Glaube gehören im Leben des Christen nicht nur einmal, sondern täglich zusammen. Luther sagt in der ersten These, wenn unser Herr und Meister spricht, tut Buße, so will er, dass unser ganzes Leben Buße sei. Und das Gleiche gilt auch vom Glauben. Was heißt nun Glauben? Wir wollen auch hier nach einigen Antworten suchen. Wir beginnen mit dem Wort Hebräer 11,1. Luther hat es übersetzt, es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Im griechischen Grundtext des Neuen Testamentes heißt dieser Vers Pistis Hypostasis Kai Elenchos pragmaton uplepomenon. Es hat jemand übersetzt, es ist der Glaube, ein festes Fußfassen und ein inneres Überführtwerden von den Wahrheiten der unsichtbaren Welt Gottes. Es ist der Glaube, ein festes Fußfassen. Wie sollen wir uns das erklären? Ich will ein Beispiel bringen aus der Fliegerei. Ich war im letzten Krieg Flieger. Und ich bin heute noch leidenschaftlicher Flieger. Gegen Kriegsende hatten wir keine Maschinen mehr, weil die deutsche Industrie zerschlagen war. Da bekamen wir französische Beutemaschinen. Das war die zweimotorige Cotron, die C-445. Das waren alte, lahme Schinken, mit denen wir uns furchtbar herumärgerten. Steigfähigkeit zu gering, Wendefähigkeit zu gering, zu wenig schnell. Wenn man nur mit dieser Maschine in 5000 Meter Höhe hing und man bekam Beschuss durch Flak oder Jäger, dann konnten sich diese Maschinen meistens nicht lange halten. Neben dem Pilotensitz war eine kleine Tür mit rotem Griff und dann hieß es aussteigen. Mit den Fallschirmen raus aus der Maschine. Wo geht's denn dahin, wenn man in 5000 Meter Höhe aussteigt? Wo geht's denn dahin? Die bodenlose Tiefe in die Luft hinein. Oder in der Nacht, in die Dunkelheit, in die Finsternis hinein. Was für ein Gefühl hat man, wenn man gerade den ersten Schritt macht von der Maschine weg, als ein Kopfsprung in die Luft hinein? Was hat man da für ein Gefühl? Na, ich habe mich schon fast daran gewöhnt, dass ihr Metzinger so schweigsam seid. Ich möchte mal 20 von euch in so eine Cotron reinpacken. Ich kurble euch 6000 Meter hoch. Ich mache die Türe auf und dann sage ich, bitte schön aussteigen. Was haben Sie da für ein Gefühl? Tja, sollen wir es mal ausprobieren? Ich glaube fast, ich bringe keinen von euch raus in 6000 Meter Höhe. Beim ersten Schritt von der Maschine weg hat man Angst, eine ganz nackte, brutale Angst. Aber nur beim ersten Schritt. Nur beim ersten Schritt. Man purzelt dann 50, 60, 70 Meter durch die Luft. Auf einmal gibt es einen Ruck. Der Fallschirm öffnet sich. Und dann spürt man, dass man getragen wird. Man hat ein Gefühl der Sicherheit. Man hat Halt. Festigkeit. Man hat ein Stück Geborgenheit. Das ist ein wunderbares Bild. Für den ersten Glaubensschritt. Beim ersten Schritt hat man Angst. Man hat Angst vor den eigenen Angehörigen, Angst vor den Berufskollegen, man hat Angst vor der eigenen Schwäche. Beim zweiten Schritt spürt man aber bereits, dass man getragen wird, getragen von den Armen Gottes. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Ich will heben, tragen und erretten. Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Auf Adlersflügeln getragen. Das ist die Erfahrung derer, die den Sprung in die Arme Gottes gewagt haben. Die Erfahrung derer, die sich selber aufgeben und sich fallen lassen in die ewigen Arme des Schöpfers. Das heißt Glauben, ein einfaches Bild. Wir suchen noch nach anderen Antworten. Was heißt Glauben? Ich möchte eine zweite Antwort geben, wiederum mit einem ganz bekannten Bild. Ein paar Jahre nach dem letzten Krieg haben wir es alle erlebt, dass unsere Russlandheimkehrer halb verhungert aus Russland heimkamen. Ausgemergelte, erschöpfte Männer. Wenn nun diese ausgehungerten Heimkehrer endlich am Tisch der Mutter saßen oder am Tisch der Frau, dann wurde natürlich alles aufgetragen, was man irgendwie noch an Vorräten aufbewahrt hatte. Nun die entscheidende Frage: Kann so ein völlig ausgehungerter Mann vor einem reich gedeckten Tisch verhungern? Ist das möglich? Was meinen Sie? Man kann verhungern. Auf was kommt's an? Man muss zugreifen. Man muss essen. Was heißt Glauben? Glauben heißt zugreifen. Glauben heißt nehmen. In Besitz nehmen. Glauben heißt sich aneignen. Man kann 50 Jahre um Vergebung seiner Sünde bitten und hat sie doch nicht. Man muss nehmen. Es gibt eine Geschichte von einem Eremiten. Eine Frau kam zu ihm und sagte: Ehrwürdiger Vater, ich habe 40 Jahre um die gleiche Sache gebetet. Gott hat mich nicht erhört. Das sagte dieser Eremit: Du hast etwas vergessen. Du hast 40 Jahre gebetet und hast nicht genommen. Glauben heißt nehmen. Gott würde uns viel eher erhören, wenn wir ein kindliches und ein kühnes Vertrauen zu ihm hätten. Das Gerecht des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir glauben, wird der Arm Gottes bewegt. Natürlich geht es in unserem Beten und Nehmen nicht um unsere persönlichen Wünsche allein, sondern um die Erfüllung des Willens Gottes. Aber nehmen Sie das heute Abend mit. Glauben heißt zugreifen. Glauben heißt sich aneignen. Seinem jungen Mitarbeiter Timotheus schrieb der Apostel Paulus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Greif zu, es gehört dir. Was heißt Glauben? Das neuhochdeutsche Wort Glauben kommt von dem mittelhochdeutschen Wort Geloban. Sie werden ja wahrscheinlich einmal in der Schule etwas gehört haben von einer ersten und zweiten germanischen Lautverschiebung. Bei der zweiten germanischen Lautverschiebung wurden manche einfachen Laute in die Doppellaute umgeschaltet. Wir sehen das vor allem noch im alemannischen Dialekt, auch im Schweizer Dialekt, die vielfach die zweite germanische Lautverschiebung nicht mitgemacht haben. Im alemannischen Dialekt heißt das Haus Hus. Die haben die Lautverschiebung nicht mitgemacht. Die Maus heißt Mus. Also sie haben einfache Laute. Und das Wort Glauben hieß vor der zweiten germanischen Lautverschiebung Geloban und Globan. Und aus diesem Wort haben sich die neuhochdeutschen Wortwörter Glauben und Geloben entwickelt. Wir finden das Wort Geloban beim Ritterschlag im Mittelalter, im 12. Jahrhundert. Wenn ein Knappe den Ritterschlag erhielt, dann musste er auf das Schwert von drei Rittern den Treueid leisten. Dieser Treueid begann mit den Worten: Ich gelobe die Treue. Glauben heißt, Jesus Christus die Treue geloben. Glauben heißt, ein Gefolgsmann Jesu werden, sich anwerben lassen in der Militia Jesu Christi. Auf dem Grabstein der Mathilde Wrede, dieser Frau, die den Beinamen hat, Engel der Gefangenen, steht das schlichte Zeugnis: Sie war eine leibeigene Jesu Christi. Und auf dem Grabstein von Rudolf Koch, diesem Werkmann und Künstler Gottes, steht das Zeugnis, dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Er war ein Gefolgsmann Jesu. Zwei wunderbare Zeugnisse. Sie war eine leibeigene Jesu Christi. Er war ein Gefolgsmann Jesu. Glauben ist also nicht nur ein intellektueller Akt, dass wir etwas mit unserem Verstand begreifen oder ergründen. Luther hat oft gesagt, unser Verstand ist ein Narr. Und wer mit seinem Verstand an die Bibel herangeht, ist auch ein Narr und bleibt ein Narr und wird ein immer größerer Narr. Die Geheimnisse der Heiligen Schrift lassen sich nicht mit dem Verstand begreifen. Der Heilige Geist schließt uns das Wort Gottes auf. Und Jesus nachfolgen, glauben, ist nicht ein Verstandesakt, sondern ein Akt der Treue, ein Akt der Lebenshingabe, eine Lebensentscheidung. An Jesus glauben heißt ein Gefolgsmann Jesu werden und ein Gefolgsmann Jesu bleiben. Was heißt Glauben? Ich gab schon drei Antworten. Ich will noch eine vierte geben. In diesem bekannten Wort Hebräer 11,1 steht nicht nur der Ausdruck Pistis Hypostasis, der Glaube ein festes Fußfassen, sondern auch Pistis Elenchos. Das griechische Verbum Elenchomai bedeutet ein Überführtwerden, ein Überzeugtwerden, ein inneres Gewisswerden. Glauben heißt überführt werden. Das ist wiederum kein Vorgang unserer Vernunft, sondern ein Vorgang der Lebenshingabe. Der Geist Gottes offenbart sich uns. Der Geist Gottes tut sich uns kund im Wort Gottes. Paulus schreibt in Römer 8, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. In der Sprache der Theologen, das Testimonium Spiritus Sancti, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und Paulus schreibt sowohl im Korintherbrief wie im Epheserbrief, dass Gott uns als Ahngeld den Heiligen Geist gegeben hat, als ein Pfand unserer Erlösung. Ich möchte einmal ganz kühn fragen, ich will aber keine Antwort. Wer von Ihnen hat das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass er Vergebung seiner Sünden hat? Wer hat das Zeugnis, dass er ein Kind Gottes ist? Wer hat das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass er das ewige Leben hat durch das Werk Jesu? Und wer hat dieses Zeugnis noch nicht? Wir stehen hier vor einem der letzten Geheimnisse des christlichen Glaubens. Wer das Zeugnis des Heiligen Geistes nicht hat, streitet das ab und sagt, das ist Pharisäismus, das ist Hochmut, das ist fleischliche Sicherheit. Und dann kommen sie noch mit dem Spruch von Paulus, wer sich dünket, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Dabei hat dieses Wort des Paulus mit diesem Zeugnis des Heiligen Geistes nichts zu tun. Dieses Wort ist gegen die fleischliche Sicherheit gerichtet, gegen die fromme Werkgerechtigkeit, aber nicht gegen das Zeugnis des Heiligen Geistes. Hier werden die Fronten verschoben. Es gibt ein Zeugnis des Heiligen Geistes. Es ist das Gewaltigste, was ein Mensch erleben kann, dass der Geist Gottes ihn gewiss macht, deine Sünden sind dir vergeben, dass der Geist Gottes uns gewiss macht, dass wir das ewige Leben haben, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir Erben des Höchsten sind. Ein wunderbares, seliges Geheimnis, das uns kein Mensch und kein Teufel streitig machen kann. Das ist der größte Beweis der Liebe Gottes, dass er nicht nur seinen Sohn uns gegeben hat und den Heiligen Geist, sondern dass er sich uns offenbart, sich uns kundtut. Nicht in schwarmgeistigen Visionen, davon bin ich gar kein Freund. 90% der sogenannten Visionen haben nicht ihren Ursprung im Heiligen Geist. Der Geist Gottes hat eine nüchterne Art, sich den Menschen zu offenbaren. Da geht es nicht um wunderbare, großartige, himmlische Visionen, wie sie uns oft in den extremen Kreisen erzählt werden. Man muss sich ja immer nach allen Seiten hin sichern, weil ja alles verdreht wird, was man sagt. Es gibt ein Zeugnis des Heiligen Geistes. Es gibt eine persönliche Offenbarung des lebendigen Gottes an uns elende Sünder. Dafür ist das Wort Gottes Zeugnis und Bürgschaft. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Das können Sie nicht wegerklären. Das kann man auch nicht theologisch wegdiskutieren. Es steht da und ist Wahrheit. Das ist das Letzte, die letzte Aussage, was heißt Glauben? Buße, Glaube, Evangelium. Das ist der dritte Begriff in unserem kurzen Text. Was heißt Evangelium? Zunächst einmal müssen wir den Begriff Evangelium klären. Das Wort Euangelion kommt in der vorgriechischen Zeit in der Kriegssprache vor. Es war ein Ausdruck des Kampfes. Wenn ein Feldherr eine Schlacht gewonnen hatte, dann war die Siegesnachricht ein Euangelion. Später haben die römischen Kaiser das übernommen. Wenn ein römischer Kaiser ein Gesetz erlassen hatte, dann war angeblich der Erlass des römischen Kaisers ein Euangelion für die Völkerwelt. Ich bringe ein Beispiel aus der griechischen Geschichte. Beim Einfall der Perser in Griechenland kam es unter der Heerführung von dem griechischen Feldherr Alkibiades zum Kampf bei Marathon 490 vor Christus. Die Griechen haben gesiegt und damit die Gefahr einer Überrumpelung und Niederwalzung durch die Perser beseitigt. Es wurde der beste Läufer des Heeres, Diomedon, beauftragt, von Marathon nach Athen zu laufen, um der ängstlich harrenden Bürgerschaft die Siegesnachricht zu bringen. Das war der erste Marathonlauf, eine Strecke von 42 Kilometer, in 2 Stunden und 40 Minuten zurückgelegt. Und dieser erste Marathonläufer hat den Lauf mit dem Tod bezahlt. Er konnte auf dem Marktplatz in Athen nur noch hinausschreien, Nike, Sieg, Sieg. Und dann brach er tot zusammen. Und dieses eine Wort, Nike, Sieg, war das Evangelium. Nun atmeten die Athener auf. Wir werden nicht in die Sklaverei nach dem Osten abgeführt. Wir dürfen in unserem eigenen Land bleiben. Diese ungeheure nationale Gefahr abgewehrt. Und der Läufer hatte an die Überbringung dieser Siegesbotschaft sein Leben gesetzt und mit dem Leben bezahlt. Damit haben Sie die Bedeutung des Evangeliums. Evangelium bedeutet Siegesnachricht. Und dieses Wort fand Eingang im Neuen Testament. Das Evangelium im Neuen Testament bedeutet die Siegesnachricht von der gewaltigsten Schlacht der Weltgeschichte. Der Sieg Jesu am Kreuz auf Golgatha. Das ist Evangelion. In diesen Sieg sind wir mit eingeschlossen. Er geht uns etwas an. Ohne diesen Sieg wären wir verloren in unserer Sünde, verdammt in die Hölle. Menschen ohne Aussicht, Menschen, die in der Finsternis und im Chaos enden. Durch diese Siegesnachricht aber sind wir freie Leute, wenn wir die Erlösung im Glauben annehmen. Durch diese Siegesnachricht sind wir gerettet.
Vergebung unserer Schuld, Friede mit Gott, die Antwortschaft auf das ewige Leben. Wir haben Teil an der Herrlichkeit Gottes, errettet von der Obrigkeit der Finsternis. Das ist der Siegesjubel der gläubigen Gemeinde. Damit hat uns heute Abend Jesus drei Antworten gegeben. Wir fragten, wie kommen wir zu ihm? Wie bekommen wir Kontakt? Wie wird uns die Lebensgemeinschaft mit dem Sohn Gottes geschenkt? Und er hat uns selber den Weg gezeigt. Tut Buße! Lass dir die Augen öffnen! Bekenne dich schuldig vor dem lebendigen Gott. Glaube, nimm das Sühneleiden Jesu, die Tat Jesu an, als das große Lösegeld für deine Schuld. Nimm das im Glauben an, es gehört dir. Nimm dieses Evangelium auf in dein Leben. Diese Siegesnachricht, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha fertig geworden ist mit der Macht des Todes, fertig geworden ist mit der Macht Satans. Er ist fertig geworden mit unserer Schuld und Friedelosigkeit. Alles hat er uns erworben am Kreuz auf Golgatha. Des sind wir fröhlich. Nimm's an, es gehört dir. Amen. Wir beten. Herr Jesus, in dieser Stunde geben wir dir die Ehre. Du hast uns am Kreuz auf Golgatha befreit. Dein Blut ist geflossen für unsere Schuld. Dein Leben als Opfer in die Waagschale Gottes gelegt. Wir danken dir für dein Sühneleiden. Wir danken dir, dass wir an teilhaben dürfen. Und wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns das aufschließt, dass deine Gnade uns den Weg zeigt und gehen lässt. Amen.